Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Faltermeier.
Die Ferien sind zu Ende. Für Kanzler Merz geht heute der politische Alltag wieder los. Und der Logistikmilliardär und Unternehmer Klaus-Michael Kühne ist gestorben. Sie ist vorbei. Die Sommerpause im Kanzleramt. Rund 4 Wochen Auszeit sind für Bundeskanzler Merz jetzt rum, die aber politisch gesehen ja auch nicht ganz ohne Vorfälle waren. Stichwort Waldbrände, ein Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen und Streit um die geplanten Reformen. Für Friedrich Merz geht also heute die Arbeit ganz offiziell wieder los. Katrin Aue, NDR 2 Berlin. Wie hat er seinen Urlaub denn verbracht? Strand, wandern, zu Hause lesen?
Also offiziell wissen wir das gar nicht, aber laut einem Medienbericht war er am Tegernsee, also in Bayern. Das ist tatsächlich auch gut möglich, denn das scheint er da zu mögen. Da war er schon öfters. Sein Sprecher hat aber letzte Woche nochmal betont, so richtig Handy in die Ecke und Politik fünfe gerade sein lassen, hat der Kanzler wohl auch nicht gemacht. Er war demnach oft im Austausch mit seinem Team und auch nach diesem Drohnenvorfall in Leipzig hat er sich zuschalten lassen zu mindestens einer wichtigen Sitzung. Das wissen wir also. Urlaub war es wohl nur in Teilen.
Trotzdem könnte man ja meinen, heute am ersten Arbeitstag fängt man vielleicht eher seicht an. Aber einen Termin hatte er ja sogar schon. Am Wochenende hat er den Hürtgenwald in der Eifel besucht, wo es ja so stark gebrannt hat. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Aber genau das, also dieser Zeitpunkt seines Besuchs, das war ja Grund für viele Diskussionen, stimmt's?
Genau, er ist da in Hürtgenwald ja richtig ausgebuht und ausgepfiffen worden, weil er gekommen ist, als dieses Feuer schon gelöscht war. Viele Leute aus der Umgebung hat dieser späte Zeitpunkt offenbar enttäuscht oder vielleicht sogar empört. Dahinter steckt vielleicht auch, dass ja viele es so sehen, dass beim Kanzler das Thema Klima, Hitze, Dürre, Waldbrände insgesamt nicht so hoch auf der Prioritätenliste steht. Beziehungsweise stand, denn am Samstag in Hürtgenwald hat er betont, ja Leute, das ist der Klimawandel. So entschieden hat man das von ihm selten gehört.
Aber ab heute ist er ja auch wieder ganz offiziell zurück und wie das ja nun mal so ist nach dem Urlaub, man muss sich erstmal sortieren. Welche Baustellen erwarten ihn denn jetzt?
Da liegt ein ganzer Brocken Arbeit auf seinem Schreibtisch. Die Rentenreform, die er vor der Sommerpause angekündigt hat, muss umgesetzt werden. Und es könnte schwierig werden, weil sie ja gleich wild diskutiert wurde. Stichwort sogenannte Rente mit 63, die abgeschafft werden soll. Aber auch bei der Einkommensteuer und bei der Pflege soll noch in diesem Jahr eine Reform geschafft werden. Jeweils mittlere und kleinere Einkommen, Familien entlasten und die Pflegekasse quasi vor dem Kollaps bewahren. Das ist ein richtig großer Berg Arbeit.
Ja, Stichwort Rente, du hast es angesprochen. Hier gab es ja auch in den vergangenen Wochen, auch als Merz noch im Urlaub war, ganz schön Ruckeln in der Koalition. Mit welcher Stimmung startet die denn jetzt in ihren Herbst der Reform?
Das dürfte in der Tat interessant werden, denn ab morgen trifft sich ja das Kabinett zur Klausur in Neu-Hardenberg in Brandenburg. Und da sind ja jetzt einige neue Leute dabei, zum Beispiel der neue Verkehrsminister Steffen Bilger oder Gesundheitsminister Carsten Linnemann. Und ja, der Kanzler hat ziemlich viel Ärger zu spüren bekommen über seine Kabinettsumbildung, aber auch die SPD-Chefs Klingbeil und Baas dürften zurzeit viel Kritik aus der eigenen Partei zu spüren bekommen. Also die Stimmung würde ich mal als angespannt einschätzen, auch angesichts der wirklich großen Herausforderungen.
Vielen Dank, Katrin Aue nach Berlin. Er war einer der bekanntesten und mächtigsten Größen der deutschen Wirtschaft. Der Hamburger Unternehmer und Großaktionär Klaus-Michael Kühne. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Motto war immer hart arbeiten und Chancen nutzen. Kühne und Nagel, das weltgrößte Unternehmen für Luft- und Seefracht, hatte sein Großvater damals mitgegründet. Dass Klaus-Michael Kühne dort einsteigt, war von vornherein klar.
Ich war der einzige Sohn. Mein Vater war ebenfalls mit dem Geschäft so eng verbunden, er konnte sich gar nichts anderes vorstellen, als dass das von mir sozusagen übernommen wurde. Er hat mich auch in sehr jungen Jahren dort in das Unternehmen hineingebracht und sehr viel dafür getan, dass ich eine erstklassige Ausbildung bekam.
Damit Klaus-Michael Kühne schon mit 26 Jahren als Teilhaber beim Logistikunternehmen Kühne und Nagel Verantwortung übernehmen kann. Gegründet worden war die Firma in Bremen. Schon Klaus-Michael Kühnes Vater aber hatte die ersten Weichen für die Verlegung des Firmensitzes in einen Teil der Schweiz gestellt, wo kaum Steuern fällig werden.
Vielleicht war es übertriebene Vorsorge, vielleicht war es auch Pessimismus, den uns dahin gebracht hat, aber es ist uns sehr gut bekommen.
Kühne und Nagel ist mittlerweile das zweitgrößte Logistikunternehmen weltweit.
Ja, unsere Stärke ist das integrierte Angebot an den Kunden, dass wir alle seine Transportprobleme lösen können, den Warenfluss steuern für unsere Kunden, mit welchen Verkehrsmitteln auch immer, von welchem Teil der Welt, in welchem Teil auch immer.
Kühne wird zu einem der reichsten Deutschen.
bin gar nicht so anspruchsvoll. Sicher, ich habe mein Haus und mein kleines Schiff. Luxus ist für mich bedingt wichtig. Geld muss arbeiten.
Trotz der Übersiedlung in die Schweiz, seiner Geburtsstadt Hamburg, kehrt Kühne nie ganz den Rücken. Seinen Lieblingsfußballverein, den HSV, unterstützt er jahrelang mit Millionensummen und mischt sich auf der anderen Seite durch öffentliche Interviews und mehr oder weniger gefragte Tipps immer wieder ein.
Der HSV muss erstmal sein Image entscheidend verbessern, er muss attraktiv werden, daran muss gearbeitet werden.
Kühne ist zur Stelle, als die Traditionsreederei Hapag-Lloyd ins Ausland verkauft werden soll, übernimmt zusammen mit der Stadt Hamburg einen großen Teil der Aktien.
Hapag-Lloyd gehört nach Hamburg, Hapag-Lloyd befruchtet den Hafen im hohen Maße, ca. 40% des Hafenumschlags in Hamburg kommt von Hapag-Lloyd und seinen Allianzpartnern.
Mit seiner Frau Christine bleibt Klaus-Michael Kühne kinderlos. Sein Vermögen bringt er in eine Stiftung ein. Die soll unter anderem einen großen Wunsch von Opernfan Kühne umsetzen, eine neue Oper an der Elbe, so Karl Gernandt, einer der engsten Vertrauten des Multimilliardärs.
Ich glaube schon, dass das für Herrn Kühne das größte Herzensprojekt ist.
Mit ihrem Milliardenvermögen soll die Kühne Stiftung sowohl Kultur als auch Wissenschaft und medizinische Forschung finanzieren.
Ein Nachruf war das von Dietrich Lehmann, NDR 2 Hamburg. Egal welche Frage zu egal welchem Thema, Chatbots wie ChatGPT können sie in der Regel beantworten. Und immer mehr von uns fragen auch eher dort nach, statt zu googeln. Fast 70% der Deutschen nutzen regelmäßig KI. Das hat eine Studie von Bitkom ergeben. Und falls ihr auch dazu gehört, dann habt ihr es vielleicht schon bemerkt. Ab heute bekommt ihr bei ChatGPT Werbung angezeigt. Sowohl bei der kostenfreien als auch bei der günstigsten Bezahlversion. Die soll aber zunächst nicht personalisiert sein. Das sagt der Betreiber OpenAI. Isabel Lerch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Wie sieht diese nicht personalisierte Werbung aus?
Also erstmal muss man wissen, dass die Werbung sich ganz organisch in den Chat einfügt. Ja, also das heißt, wir sehen dann so eine Art Box, die ist auch abgetrennt vom Chatinhalt. Und da haben wir dann einen Titel und ein Bild von dem Produkt und eine kurze Beschreibung. Und jetzt ist es eben so, wenn die Werbung noch nicht personalisiert ist, in den USA ist das ja schon der Fall, dann werden das allgemeine Produkte sein. Ja, und die haben im Zweifel vielleicht gar nichts mit meinem Leben zu tun, weil die KI nichts über mich weiß, ja, also weil die Werbung da noch nicht personalisiert ist. Anders sieht es aus, wenn ich das personalisieren würde, dann bekomme ich eben Produkte zugeschnitten auf meine Lebenssituation, auf mein Gehalt, auf meine Hobbys. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schritt. Also da reden wir wirklich auch von datenschutzrelevanten Fragen. Das ist in Europa so noch nicht erlaubt und wir wissen auch nicht, ob es kommt, aber eventuell verschwimmt die Grenze da zukünftig. Aktuell wird das nicht so sein.
Also heißt, wenn ich jetzt ChatGPT nach Urlaubstipps für die Ostsee befrage, dann kriege ich Produkte rund um die Ostsee vorgeschlagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist schon so, dass sozusagen die KI dann auch natürlich schaut eben, was man für Inhalte abfragt. Und dann kann es sein, dass ich dazu dann auch kontextbezogen im weitesten Sinne Vorschläge bekomme. Allerdings hat das eben enge Grenzen. Also das geht nicht sozusagen auf die ganz persönlichen Dinge ein. Also OpenAI hat da eben auch zugesagt, dass sozusagen sensible Themen wie beispielsweise Gesundheit oder psychische Erkrankungen oder sensible Daten, dass das alles nicht von Werbung berührt ist.
Jetzt gibt's ChatGPT ja nicht erst seit gestern. Warum kommt dieser Schritt von OpenAI, von dieser Firma, gerade jetzt?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. KI zu entwickeln ist wahnsinnig teuer. Es braucht dafür Rechenzentren, es braucht Server, es braucht Chips. All das kostet enorm viel Geld und OpenAI und andere KI-Unternehmen geben da jedes Jahr wirklich viel Geld für aus und langsam sozusagen sagen, muss auch wieder was zurückkommen, was reinkommen. Und da ist eben die Werbung ein Hebel, den jetzt OpenAI sieht, um da einfach auch wirklich Geld zu bekommen, Geld zurückzubekommen sozusagen.
Danke, Isabel Lerch aus unserer Wirtschaftsredaktion.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.